Herzlich willkommen beim Podcast von datenschutzgeschichte.de. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, die Datenschutzgesetze und staatliche wie auch private Datenschutzaufsicht sind nicht vom Himmel gefallen. Dahinter stehen Menschen, die sich seit den 70er Jahren für den Datenschutz in Deutschland und der Welt einsetzen. Das Videoprojekt Datenschutzgeschichte will diese spannende Entwicklung rechtzeitig festhalten. Wir besuchen dafür als Mitarbeiter des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein die wichtigsten Personen der Datenschutzgeschichte in Deutschland, um zu erfahren, wie sie diese Zeit erlebt und was sie getan haben. Wir fragen auch, wie sie die aktuelle Situation sowie die Zukunft des Datenschutzes einschätzen. Weitere Videos und Audiobeiträge finden Sie auf www.datenschutzgeschichte.de. In dieser Folge hören Sie Ernst Eugen Becker. Er war der erste Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein von 1978 bis 1992.
Ja, wir sind heute zu Gast bei Herrn Becker, dem ersten Landesbeauftragten für den Datenschutz in Schleswig-Holstein. Wie war Ihr Werdegang bis zum Dienstantritt, bis zum Urlaubsantritt sozusagen am 15. Juli 1978?
Ja, mit dem Datenschutz habe ich also in meiner langen dienstlichen Laufbahn nichts zu tun gehabt. Ich bin 1956 in den Dienst der schleswig-holsteinischen Landesregierung eingetreten und habe verschiedene Ministerien durchlaufen. Ich war auch in der Staatskanzlei Redenschreiber, persönlicher Referent, Protokollchef. Dann war ich Dienststellenleiter der Vertretung in Bonn und bin wieder zurückgekommen. Und dann öffnete mir eines Tages der Ministerpräsident, ob ich nicht Lust hätte, das Amt des Datenschutzbeauftragten zu übernehmen. Inhaltlich konnte ich mir noch nicht allzu viel vorstellen. Ich habe eifrig im Gesetz gelesen dann. Ich habe dann auch mich mit den Gesetzesmaterialien beschäftigt. Und nach wenigen Tagen hatte ich wenigstens einen Eindruck von dem Gesetz und von der Aufgabe, die ich zu erledigen hatte.
Wissen Sie noch so ein bisschen was von der Vorgeschichte des Landesdatenschutzgesetzes oder des entsprechenden Gesetzes? Wie war man auf die Idee gekommen, sowas in Schleswig-Holstein ins Leben zu rufen?
Ja, eine Idee konnte man gar nicht haben, denn es bestand eine Verpflichtung des Landes, ein Landesdatenschutzgesetz zu erlassen. Es gab ja schon längere Zeit ein Bundesdatenschutzgesetz. Und dieses Bundesdatenschutzgesetz verpflichtete die Länder, entsprechende Gesetze auch zu erlassen. Wenn das nicht geschieht, dann sollte das Bundesdatenschutzgesetz als Landesdatenschutzgesetz gelten. Aber diesen Weg scheute man natürlich als Landesgesetzgeber sehr und hat deshalb dieses Landesdatenschutzgesetz erlassen, was also sich sehr am Bundesdatenschutzgesetz orientiert, aber auch einige typische Landesgesichtspunkte berücksichtigt.
Sie wurden dann mit den Gegenstimmen der FDP, aber ansonsten politisch geschlossen, zum Landesdatenschutzbeauftragten oder zum Kandidaten auserkoren. Obwohl noch keiner so richtig Vorstellung hatte, was Datenschutz ist, hat die FDP dagegen gestimmt.
Ja, ich bin, bevor ich zum Datenschutzbeauftragten gewählt wurde, oder der Landtag musste zustimmen, hatte ja noch kein Wahlrecht, da habe ich Besuche bei den Fraktionen gemacht, bei der CDU-Fraktion, bei der SPD-Fraktion, bei der Partei der dänischen Minderheit, aber auch bei der FDP. Und die FDP war etwas skeptisch. Sie hielt sowieso nichts davon, dass ein Landesbeamter jetzt Datenschutzbeauftragter werden sollte, denn dieses Amt sollte er ja unabhängig ausüben. Und die FDP befürchtete eben, dass ein Landesbeamter die notwendige Unabhängigkeit gar nicht aufbringen würde. Und deshalb hat sie aus Prinzip wegen dieser Regelung im Gesetz auch gegen meine Wahl gestimmt.
Das heißt, es war dem sozusagen nicht weit genug. Sie waren nicht gegen Datenschutz, sondern ganz im Gegenteil, Sie wollten eigentlich noch mehr Datenschutz.
Sie wollten noch mehr Datenschutz und die Ablehnung betraf auch nicht meine Person, aber eben, dass ein Beamter das werden sollte, das war also Ihr Punkt, den Sie kritisierten, und Sie stellten sich eine unabhängige Instanz vor, die tatsächlich also auch in aller Freiheit dieses Amt wahrnehmen würde.
Gab es denn auch echte Gegner dann in der Zeit, die also wirklich sagten, das ist etwas, das brauchen wir nicht, das hindert nur, das ist ja nachher so ein Vorwurf, der gegen Datenschutz immer mal wieder erhoben wurde.
Also Gegner gab es nicht. Ich meine, schließlich hat der Landesgesetzgeber dieses Landesdatenschutzgesetz erlassen. Und die Verwaltung in Schleswig-Holstein war natürlich gezwungen, jetzt auch dieses Gesetz zu beachten und auch das Amt des Datenschutzbeauftragten zu achten und auch seinen Dingen, die er zu machen hatte, den notwendigen Respekt nahezubringen. Aber es war doch ein großer Vorbehalt gegen den Datenschutzbeauftragten, denn das war ja ein Amt, was ja in völliger Unabhängigkeit ausgeübt werden sollte. Ich vergleiche es immer mit dem Landesrechnungshof. Und das war ein Novum in der Verwaltung, denn ich war ja ein Teil der Verwaltung. Und trotzdem aber sollte ich ein unabhängiges Amt ausüben. Und das passte also natürlich der Verwaltung gar nicht. Die mochte also sicherlich nicht, dass einer von Ihnen jetzt, dass einer, der zu Ihnen gehörte, letztlich also jetzt hier eine Kontroll- und Aufsichtsinstanz sein sollte.
Wie haben Sie es denn geschafft, tatsächlich doch in einer gewissen Unabhängigkeit das Amt auszuüben?
Ja, geschafft habe ich es insoweit, dass ich das Gesetz eben streng angewendet habe, mich wirklich beschränkt habe auf die Regelung im Gesetz und eben durch korrekte Amtsführung versucht habe, die Verwaltung zu überzeugen, dass diese Instanz doch im Hinblick auch auf die fortschreitende Datenverarbeitung, dass diese Instanz doch sehr notwendig wäre. Aber es war ein langer Weg, bis eigentlich die Verwaltung mich akzeptierte. Das Parlament hat es immer getan, aber die Verwaltung war sehr zurückhaltend und das fing an mit der Personalzuweisung. Das war sehr zu wünschen übrig. Die Stellen wurden sehr beschnitten von mir und die Räumlichkeiten, die mir zugewiesen wurden, die wechselten ständig. Also so ein klein bisschen Nadelstiche musste ich so in den ersten Jahren über mich ergehen lassen. Und wenn ich dann mein Amt ausübte und zum Beispiel die Polizei kritisierte, gab es einen Sturm im Wasserglas.
Wie war denn die Situation zu der Zeit und der Anfangszeit in den anderen Bundesländern?
Ja, in den anderen Bundesländern gab es ja noch nicht überall Datenschutzgesetze. Aber ich kann nur sagen, Hessen, was ja das erste Land war, das ein Datenschutzgesetz erlassen hatte, dann kam erst der Bund. Also in Hessen war der Datenschutzbeauftragte, das ist der Professor Semites, der ja auch noch heute auftritt in Datenschutzdingen. Und in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz gab es Datenschutzbeauftragte in Niedersachsen und auch in Bremen. Die anderen Länder kamen mit Verspätung. Schleswig-Holstein gehörte eigentlich mit zu den ersten, die ein Datenschutzgesetz erlassen haben und die auch den Datenschutzbeauftragten jetzt haben amtieren lassen.
Ihre ersten Petenten kamen von der Insel, habe ich mir sagen lassen, und Sie konnten ihnen nicht mal einen Stuhl anbieten.
Ja, das ist ein bisschen putzig. Ich fing also meinen Dienst an. Ich hatte ein Vorzimmer und ich begann meinen Dienst. Auf meinem Schreibtisch lag das Landesdatenschutzgesetz, sonst nichts. Literatur gab es ja auch nicht. Und tatsächlich ein erster Petent, davon lebt ja auch der Datenschutzbeauftragte, dass Bürger sich beschweren, da stand schon in meinem Vorzimmer. Das war ein Ehepaar von einer nordfriesischen Insel. Ich fand das ganz rührend, da hatten sie in der Zeitung gelesen. Und die hatten nun auch ein Problem. Aber es war so, wir hatten nicht mal Stühle, die man ihnen anbieten konnte, damit man also halbwegs doch im Sitzen dann sich anhören konnte. Das heißt, wir mussten stehen und die Petenten als unsere gefeierten ersten Gäste, die bekamen die Sitzgelegenheiten. Und dann habe ich also meinen ersten Fall jetzt also gehabt und denen also auch ja, in primitivster Umgebung und unter primitivsten Verhältnissen dann auch die Dinge angefangen.
Was waren die ersten Themen bei den gemeinsamen Sitzungen mit anderen Landesbeauftragten? Was schälte sich dann als zentrales Datenschutzthema so heraus oder frühes zentrales Datenschutzthema heraus?
Also das erste war eigentlich, dass wir uns austauschten in der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder über uns selbst. Welches Personal hatte man? Wie war das Verhältnis zu den Ministerien? Also wir haben uns erstmal mit uns selbst beschäftigt, was aber bitter notwendig war, Denn aufgrund dieser Diskussion konnte man zu Hause, also in seinem eigenen Land, auftreten und sagen, aber in Hessen ist das so und im Bund ist das so und viel besser. Mhm. Also es war letztlich sehr notwendig, dass wir uns mit uns selbst aber beschäftigten. Und das hat doch auch gewirkt dann, dass also der Datenschutzbeauftragte auch hier in Schleswig-Holstein doch mehr Resonanz erfuhr. Ja, die Themen sonst in der Konferenz der Datenschutzbeauftragten, ich lese das ja manchmal in der Zeitung, was da auch jetzt noch so beschlossen wird, die Themen sind eigentlich immer noch die gleichen. Es ist der Sicherheitsbereich, es ist der Steuerbereich, es sind der Sozialbereich, es ist die Staatsanwaltschaften. Also es gibt eine ganze Menge von Themen, die eigentlich in allen Ländern auch gleich waren und wo wir doch uns dann koordiniert haben, was also auch sehr positiv war für die Resonanz im Lande. Denn man war natürlich umso mehr bereit, auch auf mich zu hören, wenn man hörte, dass also in anderen Ländern diese Dinge jetzt doch einigermaßen geregelt worden waren.
Hatten Sie auch Umgang schon mit den Medien? Haben Sie die Zeitung dafür interessiert, was der Landesdatenschutzbeauftragte so sagt und macht?
Ja, also in der ersten Zeit hatte ich viel Besuch von den Medien, wurde interviewt auch, weil das eben auch ein Novum war. Und das Interesse erlahmte etwas dann. Erst mit dem ersten Tätigkeitsbericht, dann kam das Interesse wieder hervor. Aber sonst kann ich mich eigentlich über die Anteilnahme der Medien nicht beschweren. Die Medien haben mich eigentlich immer gut unterstützt und haben auch durch entsprechende Schlagzeilen eigentlich auch immer dafür gesorgt, dass doch die kritischen Punkte in meinen Berichten auch von der Landesregierung ernst genommen wurden und in irgendeiner Form auch berücksichtigt wurden.
Waren das vor allem lokale Medien, also NDR würde ich vermuten wahrscheinlich?
Ja, der NDR oder die Kieler Nachrichten natürlich, die Lübecker Nachrichten. Die Landespresse hat eigentlich immer Anteil genommen. Denn es ist ja so gewesen, dass ich meinen Tätigkeitsbericht der Landespressekonferenz vorgestellt habe. Und das war eigentlich immer ein guter Zuhörerkreis, der die Dinge dann auch gebracht hat. Ich habe mich allerdings immer häufig gewundert, dass die Presse eben Punkte aufgegriffen hat, von denen ich meinte, sie wären eigentlich gar nicht so besonders berühmt. Aber die Presse setzt eben andere Schwerpunkte. Aber mir war es ja letztlich egal, was die Presse schrieb, das wurde ja auch dann doch von den Behörden durchaus auch ernst genommen.
Was waren das für Themen, die Presse besser oder interessanter fand als Sie?
Ja, das waren die Kleinigkeiten, das waren also Anliegen von Bürgern, die sich beschwerten darüber mit der Hundesteuer oder Dinge, die also wirklich mehr am Rande waren und vielleicht auch häufig gar nicht datenschutzrechtlich eigentlich von mir erfasst werden konnten, denen ich aber trotzdem nachgegangen bin. Und die wurden dann auf einmal groß herausgebracht. Und ja, also ich bin sehr zufrieden damit, dass überhaupt der Datenschutz in welcher Form auch immer von der Presse dann auch gebracht wurde. Ja, einmal hat die Landespressekonferenz mich auch geschnitten. Also das heißt, ich habe eingeladen, aber sie sagten, sie würden kommen, aber sie würden über meinen Bericht nicht berichten. Der Grund war, die Landtagsabgeordneten kriegten ja schon vorher meinen Tätigkeitsbericht in schriftlicher Form. Und von der Politikerseite waren schon so einige Dinge, man kann es ja Indiskretion nennen, schon an die Öffentlichkeit gebracht worden mit entsprechenden Kommentaren. Und das hat die Presse mit recht übel genommen, denn sie möchte eigentlich immer als erst über den Bericht berichten und insoweit fiel also die Berichterstattung aus. Aber wenn ich nachher, 3 Tage später, wurde so umfangreich über meinen Bericht berichtet, dass ich also bisher noch keine Resonanz so gehabt habe. Hat sie es also wieder gut gemacht und es sollte nur wahrscheinlich mir gezeigt werden. Also ich konnte ja auch nichts dafür. Aber trotzdem, der Umgang mit der Presse ist eben schwierig und man muss da doch sehr viel beachten.
Wie war Ihr Umgang oder Ihr Verhältnis zu anderen Behörden? Sie waren ja vor allem natürlich auch nun für deren Überwachung oder deren Kontrolle zuständig. Ich hatte auch gelesen, es wurde ja auch eher erst angenommen, Sie wären eigentlich mehr so ein Postverteilzentrum.
das Meldung einnimmt, Beschwerden, das weiterreicht und dann immerhin noch darüber in Kenntnis gesetzt wird, wie die Antwort dann war. Aber dass sie jetzt plötzlich selber aktiv wurden, war ja wahrscheinlich dann auch erstmal, na, nicht ein Schock, aber doch zumindest eine Überraschung vielleicht für einige.
Ja, es ist richtig. Also mir wurde allen Ernstes ein Vorschlag gemacht, dass ich also auf meinem Stuhl sitze, ein Vorzimmer habe, vielleicht noch einen Sachbearbeiter. Und die Petenten, die sich ja reichlich doch bei mir gemeldet haben, dass ich denen ein freundliches Empfangsschreiben schicke und darum wird sich jetzt der Innenminister oder der Sozialminister kümmern und sie werden von dort eine Nachricht kriegen und so weiter und ich werde mir auch eine Abschrift geben lassen und bin gewiss, dass dieser Fall auch zu ihrer Zufriedenheit erledigt wird. Das habe ich natürlich also weit von mir gewiesen, denn das wäre ja gesetzeswidrig auch gewesen. Ja, das andere ist so, ich habe es immer am Anfang verglichen, so mit einer Bibelstelle, Josef und seine Brüder. Der eine zog sich einen bunten Rock an und dünkte sich mehr als seine Brüder. Und die Brüder waren wütend auf ihn. Und so war der Datenschutzbeauftragte auch eigentlich, zog sich den bunten Rock des Landesdatenschutzgesetzes an und dünkte sich mehr, weil er eben kontrollierte, dass er konnte beanstanden, er konnte sich an die Presse wenden. Also seine Aufgaben und seine Rechte waren doch sehr umfangreich und ungewohnt für die Verwaltung. Und deshalb war doch zunächst mal eine sehr zurückhaltende Einstellung gegenüber meiner Person und meiner Behörde.
Die Juristen haben lange Zeit den Datenschutz bestimmt. Man hat den Datenschutz vor allen Dingen aus einer juristischen Perspektive gesehen. Sie hatten aber schon früh auch einen Techniker an Ihrer Dienststelle. Wie war das Verhältnis zu den Technikern?
Ja, es ist richtig. Der Datenschutz war zunächst ein juristisches Problem. Es ging um die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, über die Erforderlichkeit. Also Dinge, die also letztlich mit jedem Verwaltungsakt zu tun hat und das ist eben eine juristische Frage. Aber die Technik gewann doch zunehmend Bedeutung und da muss ich sagen, ich hatte also einen Mitarbeiter aus der Steuerverwaltung und der also nicht nur verwaltungsmäßig bestens also geschult war, sondern der auch die Technik beherrschte. Und deshalb war er alles meine Stütze in Bezug auf die technische Seite. So zum Beispiel hat er als erste oder mein erster Prüfungspunkt war die Datensicherheit der polizeilichen Erkenntnisdatei, der PED, wie es damals hieß. Und da konnte eben dieser Mitarbeiter hineinsteigen, er konnte also ausdrucken lassen, er konnte, ob die Sicherheit gewährleistet war, alles Fragen, die ich als Jurist nicht beantworten konnte. Ich hätte auch gar nicht in die Dinge hineingehen können, trotzdem ich einige Kurse auch besucht habe in Bezug auf die technische Datenverarbeitung. Aber das war natürlich ein Punkt, der gerade die datenverarbeitenden Stellen, ich denke an die Polizei, doch erstmal schockiert hat. Denn dass auf einmal einer von einer Prüfungsinstanz kommt, der also nun auch Techniker ist und dem man also nichts vormachen konnte, der also auch in die Computer, wie ich es mal laienhaft ausdrücken soll, hineingehen konnte und dabei doch dies und jenes feststellen konnte. Also das war für mich also sehr wertvoll, dass der Datenschutz jetzt, möchte ich sagen, ein technologisches Problem ist und das ist vielleicht sogar das Hauptproblem und es wird noch viel mehr werden. Das ist eine Entwicklung, die wir damals überhaupt nicht absehen konnten. Wir meinten wirklich, wir müssten Juristen haben und vielleicht ein oder zwei Techniker, das würde ausreichen. Aber diese Annahme hat sich als falsch. Die Technik, die Technologie hat doch jetzt sehr an Bedeutung gewonnen. Und wenn ich jetzt die Datenschutzdienststelle, die ULD, hier in Kiel sehe, dann muss ich sagen, dann weiß ich auch, was jetzt die Technik bedeutet und wie die Technik auch doch umfassend jetzt wahrgenommen wird.
Die Vorstellung war, dass die Technik dem Recht folgen muss, dass ein rechtliches Regelwerk sagt, was zu tun ist und was man nicht tun darf und entsprechend hat sich die Technik auszurichten. Ich habe es ein bisschen in Ihren Worten vernommen, dass sich das Verhältnis ein bisschen möglicherweise geändert hat, dass jetzt was eigentlich für einen Juristen eine Provokation bedeuten muss, dass das Recht der Technik auch folgt. Kann man das so sagen?
Das ist also eine schwierige Frage, die auch meines Erachtens in dem Tätigkeitsbericht, dem letzten Tätigkeitsbericht der ULD auch behandelt worden ist. Man sagt ja, dass ein Datenschutzgesetz oder Novellierung des Datenschutzgesetzes also nicht nur rechtliche Regelungen haben müssen, sondern sie müssen auch technologische Regelungen haben. Da sich die Technologie aber ständig wandelt, wird auch jetzt doch zunehmend auch gefordert, dass die Technologieregelungen in den Datenschutzgesetzen ein Verfalldatum haben sollen. Mhm. Dass also der Gesetzgeber gezwungen sein soll, in so und so vielen Jahren jetzt, oder vielleicht ist der Zeitraum noch kürzer, dass er da die technischen Regelungen doch jetzt novellieren müsste. Die juristischen können vielleicht so bleiben, aber die technischen, die werden sicherlich zunehmend und öfters auch gewechselt werden müssen. Gewissermaßen ein Verfallsdatum muss da in die Gesetze hineingebracht werden. Das habe ich doch jetzt gemerkt, also ganz im Gegensatz zu unseren Einstellungen, Auffassungen damals zu meiner ersten Zeit auch. Und ich denke auch, dass die Technik im Gesetz selbst ja gar nicht geregelt war im Landesdatenschutzgesetz, mhm, sondern in einer Anlage mit 10 oder 12 Punkten. Da sehen Sie schon die Bedeutung der Technik. Es war nur eine Anlage wert im Datenschutzgesetz, während die Juristerei in dem eigentlichen Datenschutzgesetz umfassend geregelt war. Dies ist natürlich jetzt heute umgekehrt. Das ist also eine ganz andere Situation heute.
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz hat ja sowohl räumlich als auch organisatorisch mit den Jahren einige Veränderungen durchgemacht. Die ersten Jahre waren Sie, oder die erste Zeit, in dem Karolinenweg untergebracht. Dann ging es rüber zum Innenministerium, dann entsprechend zur Wasserschutzpolizei ins Gebäude und schließlich am Ende in die Holzenstraße, wo Sie jetzt das ULD sich ja auch befindet. Das Ganze hat ja auch unter anderem natürlich damit zu tun mit der organisatorischen Eingliederung auch des Landesbeauftragten. Heute haben wir die Unabhängigkeit, soweit es zumindest möglich ist, zumindest vom Gesetzgeber so jetzt geschaffen wurde. Damals war man ja dem Innenministerium auch erstmal zugeordnet. Wie weit wurde auch von dem Weisungsrecht oder entsprechende Einfluss dann vom Innenminister oder auf dem ganzen Ministerium auch auf Sie bewirkt?
Ja, also das ist richtig. Der Datenschutzbeauftragte war zunächst, oder er hieß wie folgt, der Landesbeauftragte für den Datenschutz beim Innenminister des Landes Schleswig-Holstein. Das ist ja schon, das hat die FDP damals auch beanstandet. Das widerspricht natürlich der Unabhängigkeit beim Innenminister, denn die FDP befürchtete eben schon durch diese Anbindung eine gewisse Abhängigkeit vom Innenminister, was ja auch von der Wortwahl her nicht irgendwie auch zu abzulehnen ist. Ja, das stimmt schon. Der Innenminister hat eigentlich, das muss ich wenigstens deutlich sagen, nicht Einfluss genommen auf meine Amtsführung. Ich habe zwar mit dem Staatssekretär, dem Minister, Kontakte gehabt, auch schon wegen der Prüfungsaufgaben, die ich hatte, die ja hauptsächlich in der ersten Zeit den Innenminister betrafen, Verfassungsschutz, Polizei. Aber ich habe nie eigentlich vom Innenminister irgendwelche Weisungen bekommen. Böse Zungen behaupteten allerdings, dass der Datenschutzbeauftragte seinen Tätigkeitsbericht erstmal dem Innenminister zur Genehmigung vorlegt, was also natürlich nicht der Fall war. Aber ich wollte nur sagen, das war so die Stimmung, die sich in den ersten Jahren so aufgebaut hatte. Aber nachher aufgrund meiner Amtsführung, aber auch des Inhalts in den Tätigkeitsberichten, wurde eigentlich sehr deutlich klar, dass ich mein Amt in voller Unabhängigkeit wahrnehme. Trotzdem, ich sage ja, die Nadelstiche waren da, ist vielleicht auch berechtigt. Denn welche Verwaltungsbehörde fühlt sich denn auch gerne angegriffen, vor allen Dingen, wenn sie auch in der Öffentlichkeit deswegen angeprangert wird. Aber ein völliges Umdenken bei der Landesregierung war aber mit dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1983, meine ich. Dieses Volkszählungsurteil hat eigentlich den Damm gebrochen. Sämtliche Vorbehalte eigentlich waren ausgeräumt. Und der Datenschutzbeauftragte wurde jetzt gewissermaßen als eine Institution angesehen, die von Verfassungswegen notwendig ist, um eben die Gefahren der Datenverarbeitung jetzt denen zu begegnen. Das war also der entscheidende Schritt, das Volkszählungsurteil. Und von da an wurden eigentlich die letzten Vorbehalte, die ja schon vorher etwas aufgeweicht waren, wurden eigentlich auch fallen gelassen. Und ich konnte mein Amt eigentlich mit vollem Respekt aller Verwaltungsbehörden im Lande wahrnehmen. Und ich habe das auch maßvoll und moderat gemacht, aber ich habe es getreu meinem Auftrag gemacht. Und die Behörden haben das entsprechend auch gutiert. Also das Volkszählungsurteil war eigentlich der Dammbruch jetzt zum Guten.
Wissen Sie noch, das war ja der 15. Dezember, kurz vor Weihnachten muss das ja gewesen sein, logischerweise, wie Sie die darauf reagiert haben. Also hat man sofort diese Tragweite erkannt, dass da jetzt was passiert ist, was den Datenschutz auf Jahrzehnte beeinflussen wird? Oder ist das erst nach und nach eigentlich durchgekommen, dass man das so auch verstanden
Nein,
hat?
Da möchte ich mir ein gewisses Verdienst da zurechnen. 15. Dezember, das ist ja ein Datum, wo ja auch mein Tätigkeitsbericht schon im Entstehen begriffen ist. Der kommt ja immer meistens so im Februar, März kommt er raus. Und ich konnte also jetzt dieses Volkszählungsurteil in meinem Tätigkeitsbericht in allen Facetten beleuchten und praktisch den Behörden jetzt ja, unter die Nase reiben, was jetzt dieses Volkszählungsurteil bedeutet, welche Neuerungen es auch beinhaltet, auch aber im Blick auf die Stellung des Datenschutzbeauftragten. Und das ist also gewissermaßen eine Dienstanweisung in Tütelchen gewesen, die der Datenschutzbeauftragte den Behörden im Lande gegeben hat. Und ich muss sagen, das war sehr erfolgreich, das ist beachtet worden und man hat es auch letztlich als sehr hilfreich empfunden, jetzt dieses Volkszählungsurteil erläutert zu bekommen, wie ich als Datenschutzbeauftragter es sehe und wie meine Amtsführung jetzt im Hinblick auf dieses Urteil in Zukunft aussehen wird.
Hat Sie das überrascht, das Urteil?
Das Urteil hat mich insoweit überrascht, dass ich mir nicht gedacht habe, dass das Bundesverfassungsgericht den Datenschutz so verfassungsmäßig aufhängen würde. Das ist also für mich doch etwas gewesen, was ich nicht erwartet habe. Ich habe auch nicht erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht also expressis verbis gesagt hat, dass Datenschutzbeauftragte notwendig sind, jetzt um eben jetzt bei der Gefahren, der Risiken der Datenverarbeitung zu begegnen. Das heißt, dieses Amt ist auch von Verfassungswegen geboten. Und das hat also mir sehr viel Auftrieb gegeben. Und das habe ich auch den Behörden des Landes auch in meinen Erläuterungen jetzt doch nochmal deutlich gemacht.
Es gab ein weiteres Ereignis, das speziell für die schleswig-holsteinischen Politiker von Bedeutung war oder was ihnen klar machte, welche Bedeutung Datenschutz eigentlich haben kann. Sie ahnen, worauf ich hinaus möchte?
Ja, ich ahne schon, worauf ich hinaus möchte. Das ist eigentlich der erste Fall gewesen, wo mich auch der schleswig-holsteinische Landtag beauftragt hat, einen Sonderbericht zu machen. Ich meine jetzt die Barschel-Affäre. Da tagte ja ein Untersuchungsausschuss. Dieser Untersuchungsausschuss tagte ja öffentlich. Und dort wurde ja die ganze Affäre aufgearbeitet, politisch und aber auch die Tatsachen. Und da stellt sich doch heraus, dass auch datenschutzrechtliche Aspekte jetzt berührt sein könnten. Ich denke an die Telefondatenerfassung zum Beispiel, aber auch andere Punkte, die also von datenschutzrechtlicher Relevanz gewesen sein konnten. Und der Untersuchungsausschuss hat dann doch beschlossen, dass der Datenschutzbeauftragte innerhalb von 4 Tagen einen Sonderbericht machen soll, jetzt zu den datenschutzrechtlichen Fragen oder inwieweit der Datenschutz jetzt durch diese Affäre berührt wird. Ich kann Ihnen jetzt also nicht mehr genau sagen, die ganzen Punkte, die in diesem Bericht abgehandelt worden sind, aber ich habe mich mit meinem Vertreter, Herrn Beilecke, und meinem technischen Beamten, der aber über sich alle anderen Dinge eigentlich genauso gut wusste, mit Herrn Jürgens zusammengesetzt und wir haben am Wochenende diesen Bericht dann geschrieben und am Montag wurde dann dieser Bericht um 10 Uhr, als der Untersuchungsausschuss tagte, konnte ich ihm den Vorsitzenden überreichen und der Vorsitzende hat dann angefangen, aus diesem Bericht vorzulesen. Aber dann meinte er doch, die Brisanz wäre doch so erheblich, dass die Öffentlichkeit diesen Bericht nicht zur Kenntnis nehmen sollte, sondern der eigentlich nur intern im Ausschuss zur Kenntnis genommen werden sollte. Und deshalb wurde also die Verlesung des Berichts gestoppt und der Bericht wurde den Ausschussmitgliedern dann schriftlich übergeben.
Sie hatten ja, wie Sie auch vorhin schon sagten, viele verschiedene Behörden, die Sie ja prüfen mussten und konnten und einige davon auch etwas überrascht darüber waren, dass Sie dann plötzlich bei denen auf der Matte oder in der Tür standen. Unter anderem fingen Sie an, 1982 Verfassungsschutzbehörden zu prüfen. Wie kam es dazu?
Ja, die Verfassungsschutzbehörde in Schleswig-Holstein, angegliedert an das Innenministerium oder gehört zum Innenministerium, ist natürlich eine Behörde, die besonders sensible Daten verarbeitet. Das sind Daten, die ja im Geheimen auch erhoben werden. Nicht von der Verfassungsbehörde selbst, sondern sie können ja nur Quellen anzapfen. Aber eben das Anzapfen und die Zusammenführung dieser Daten sind eben doch von höchster Brisanz. Und deshalb ist auch der Datenschutzbeauftragte sehr interessiert daran, wie diese Daten verwendet werden. Erstmal, dass sie auch sagen, dem Verfassungsschutzgesetz entsprechend auch gewonnen werden, also nicht durch eigene Erhebung, sondern eben nur durch Übermittlung von anderen Behörden. Das muss natürlich auch alles rechtmäßig sein. Aber dann die Übermittlung vom Verfassungsschutz an andere Behörden, das ist natürlich ein Punkt, der den Staatsbürger, der betroffen ist, sehr belastet. Und deshalb hatten wir auch viele Eingaben, die sich mit diesem Komplex befassten. Und dann sind wir eigentlich letztlich gewissermaßen aufgrund der Eingaben auch gezwungen gewesen, die Verfassungsschutzbehörde auch in unserem Prüfungsprogramm vorzuziehen und sie zu prüfen. Das hat natürlich einen gewissen Aufstand gemacht, denn der Innenminister wollte sich eigentlich in diese Behörde gar nicht so hineinriechen lassen. Aber man musste ihm ja noch mal deutlich machen, eben die Prüfungskompetenz des Datenschutzbeauftragten. Und natürlich, er hat das Gesetz ja selbst gemacht. Also dann ging es auch so, wie ich das also auch gefordert habe. Und letztlich ist auch diese Prüfung dann auch durchgeführt worden. Und das Ergebnis nachzulesen in einem meiner 14 Tätigkeitsberichte, die ich abgeliefert habe.
Es kam dann 1985, hat das wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun. Im März 85 habe ich gesehen, der Geheimschutzbeauftragte des Innenministeriums führt eine Prüfung dann bei Ihnen durch.
Ja, ja.
Und da haben Sie dann einen Zettel bei sich plötzlich auf dem Schreibtisch gefunden. Ja, was war da passiert?
Etwas merkwürdig, datenschutzgerecht fand ich das gar nicht, aber es ist gar kein Datenschutzproblem letztlich. Ich kam von der Mittagspause zurück und fand eben einen Zettel vor und da hatte der Geheimschutzbeauftragte gesagt, er hätte also meinen Schreibtisch überprüft und hätte aber nichts zu beanstanden und ja, das war der Zettel. Also das war etwas unvorhergesehen eigentlich. Ich weiß nicht, ob das zu den Nadelstichen gehört hatte, die man mir beibringen wollte oder ob das, er musste ja natürlich auch mal den Datenschutzbeauftragten überprüfen, aber ich finde, solche Prüfungen müssen ja immer in aller Öffentlichkeit stattfinden. Das heißt nicht in aller Öffentlichkeit, sondern mit Kenntnis des Betroffenen.
Und dann 1990, 91 gab es dann die ersten Prüfungen bei der Staatsanwaltschaft und auch in Gefängnissen. Insbesondere diese Prüfung bei Staatsanwaltschaften ist ja durchaus ein Thema, das auch heute noch durchaus kontrovers von der Staatsanwaltschaft in Kiel beziehungsweise in Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein gesehen wird. Ja. Ich vermute mal, dass man auch damals schon 1990 nicht so begeistert darüber war.
Nein, man wollte sogar, oder man sagte sogar, der Datenschutzbeauftragte dürfe gar nicht die Staatsanwaltschaften prüfen und berief sich auf das Landesdatenschutzgesetz. Da steht nämlich, dass der Justizsektor, also die Gerichte, nicht nicht der Prüfungskompetenz des Datenschutzbeauftragten unterliegen. Die Staatsanwaltschaft sagte, wir sind auch Organ der Rechtspflege und insoweit gilt dieser Paragraph auch für die Staatsanwaltschaften. Aber das ist ein Thema, was also nicht ausgepaukt ist, was immer wieder hochkommt. Aber ich habe mich dadurch nicht dupieren lassen, sondern eben in Gesprächen mit dem Generalstaatsanwalt eben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaften eine weisungsgebundene Behörde sind, im Gegensatz zu den Gerichten. Also eine echte Behörde, die der Prüfungskompetenz des Datenschutzbeauftragten unterliegt. Und der Generalstaatsanwalt hat dann auch nach einigen Gegenvorstellungen gesagt, gut, denn soll es so sein. Und deshalb konnte ich auch die Staatsanwaltschaften überprüfen. Da ging es in erster Linie um das sogenannte Gastsystem. Das war die Geschäftsstellenautomation der Staatsanwaltschaften. Ich weiß nicht, wie es jetzt heißt. Ist vielleicht sogar ein bundesweiter Verbund jetzt. Wenigstens, ich konnte prüfen und die Staatsanwaltschaften haben sich nicht mehr auf das Justizprivileg berufen.
Wie war das Verhältnis zur Polizei?
Das Verhältnis zur Polizei war in den ersten Jahren angespannt. Das war man ja nicht gewohnt, geprüft zu werden. Durch den Rechnungshof sicherlich, den akzeptierte man. Aber nicht auf einmal durch eine Behörde, die beim Innenminister angesiedelt war, denn es hieß ja der Datenschutzbeauftragte beim Innenminister. Und da waren also doch Schwellen doch zu überwinden, Hürden zu überwinden, bevor ich eigentlich richtig prüfen konnte. Das ist also, das gab sehr ernsthafte Auseinandersetzungen mit Verlassen des Raumes und so weiter und so weiter. Wenigstens, ich musste mich da durchsetzen und habe mich auch durchgesetzt. Und die Leitung des Hauses hat dann aber auch grünes Licht gegeben, hat gesagt, so, der Datenschutzbeauftragte darf das jetzt und muss das auch. Und insoweit konnte ich dann auch ungehindert den Sicherheitsbereich, also die Polizei, auch prüfen.
Hat sich da mit der Zeit das noch mehr entspannt? Also ich weiß ja nachher, auch unter Ihrem Nachfolger, Herrn Bäumler, gab es ja dann auch die ersten Austauschbemühungen, dass dann auch Mitarbeiter der Polizei Praktikum praktisch machten oder dann auch eine zusätzliche Ausbildung mitmachen. Ja. Da also einem Anschein nach ja dann die Streitigkeiten oder die Probleme doch weiter in den Hintergrund geraten sind und man sich sogar eher als Kollegen sah als jetzt als Gegner.
Ja, so sehe ich das auch. Die Knochenarbeit habe ich gemacht, nicht? Und jetzt eben nach dem Volkszählungsurteil, eben, das gilt auch dafür, da steht ja auch kein Bereich ist ausgeschlossen, außer im Justizbereich. Das ist also ein Punkt, der also wirklich sich entspannt hat. Er war schon zu meiner Zeit entspannt, aber ich habe natürlich nicht im Entferntesten daran gedacht, dass nachher die Polizei sogar Beamte abordnet und dass sie dort mal für ein paar Jahre Dienst tun, damit sie also den Datenschutzsektor kennenlernen, zum Nutzen und Frommen auch der Datenverarbeitung der Polizei.
Es gab ja auch nachher diese Entwicklung, auch wieder unter Herrn Bäumler, mit dann, was das ja weitergeführt hat, hin zum sogar Datenschutz als Wettbewerbsvorteil, auch hinsichtlich der Privatwirtschaft.
Ja.
Wie war das so in Ihrer Zeit, auch so das Verhältnis zur Privatwirtschaft? Das war ja rechtlich ja sowieso noch etwas anders ausgestaltet als heute.
Ja, das war damals so, dass sich die Privatwirtschaft ja nach, das ist ja eine Bundesmaterie, wenn das also jetzt um die Privatwirtschaft geht, das geht nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Und aber mir war durch Ministererlass eben zugewiesen worden, auch die sogenannte Aufsichtsbehörde über die private Wirtschaft auch mit wahrzunehmen. Aber da war ich weisungsgebunden. Also die private Wirtschaft, wenn da einer sich beschwerte beim Minister, dann musste ich antanzen bzw. musste mich rechtfertigen. Als Landesdatenschutzbeauftragter nicht. Ja, im Grunde genommen, weshalb soll auch der Datenschutzbeauftragte auch in Bezug auch als Aufsichtsbehörde nicht unabhängig sein. Also das sehe ich auch so. Also das ist ja völliger Unsinn jetzt, dass der Innenminister jetzt da die, gewissermaßen die Beschwerdeinstanz ist.
Ja. Wurden Bußgelder schon verhängt zu Ihrer Zeit?
Nein. Bußgelder durften wir verhängen. Bis 20.000 D-Mark war es ja damals. das war immer so die Keule, die wir in der Hinterhand hatten. Und bei Vorträgen über den Datenschutz war das dann immer so auch ein überzeugendes Argument, dass die Datenschutzbehörde nicht nur ein zahnloser Tiger ist, sondern eben auch sogar empfindliche Geldstrafen oder Bußgelder verhängen kann. Aber im öffentlichen Bereich kann es natürlich, kann er nur kritisieren, kann also beanstanden, kann es in seinen Bericht bringen, kann die Vorgesetzte, die Dienstaufsichtsbehörden informieren. Mehr kann er nicht machen. Und daraus wurde häufig gefolgert, er wäre ein zahnloser Tiger. Aber die Behörden scheuen doch nichts mehr, als in der Presse jetzt negativ erwähnt zu werden. Und deshalb ist doch schon das Instrumentarium, finde ich, eigentlich ausreichend. Hat sich wohl auch inzwischen nicht geändert.
Ja, ja. Aber, also das heißt, Sie haben es auch nicht vermisst, diese Möglichkeit.
Nun haben Sie auch den großen Vorteil, dass Sie jetzt dieses Auditverfahren und dieses Prüfsiegel haben und dass sich die Behörden darum bemühen auch. Also das, auch im privaten Bereich gibt es das, glaube ich, auch. Das sind ja Dinge, die, also ist die Situation ganz anders geworden. Nicht?
Was unterscheidet den Datenschutz damals und heute?
Ja, doch, dass er erstmal, also wie selbstverständlich agiert, amtiert, dass er also als eine Notwendigkeit angesehen wird, und zwar die Notwendigkeit potenziert sich immer mehr, dass im Hinblick auf die technologische Seite Datenverarbeitung, die ganze Internetgeschichte, die Europäisierung auf Europaebene, auf Bund, nicht nur Bundesebene, Europaebene, jetzt Weltebene, nicht? Wenn ich an Google denke oder an die amerikanischen Sicherheitsdienste, die also auch ohne weiteres jetzt Daten über Deutsche jetzt speichern können, die Flugdaten und so weiter. Also das Feld hat sich doch sehr erweitert. Und ich finde die ganze Sache, dass es eine Kontrollinstanz gibt, ist eigentlich noch viel berechtigter als jetzt, als es vielleicht zu meiner Zeit war, zum Anfang vor allen Dingen. Es war ja auch am Anfang so, und hatte man auch beim Gesetzgebungsverfahren überlegt, wir werden ein Datenschutzgesetz erlassen und die Behörden müssen es anwenden, wie jedes andere Gesetz. Und wenn das sie nicht anwenden, ja, dann kann sich der Bürger beschweren oder die Dienstaufsicht greift ein oder und so weiter. Und einen Datenschutzbeauftragten braucht man eigentlich gar nicht. Das war also auch eine Variante, die überlegt wurde, die aber seit dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr möglich wäre. Nicht? Also denn da ist ja der Datenschutzbeauftragte verfassungsmäßig abgesegnet worden.
Wenn man so vergleicht, die Themen damals und heute sind ja viel, was auch so durch die Presse wieder geht, so Videoüberwachung, Mitarbeiterüberwachung. Da hatten Sie uns ja auch schon erzählt, das waren damals noch etwas andere Themen. Sowas wie Videoüberwachung in dem Sinne gab es in den 80er Jahren noch nicht so, aber da waren andere Probleme.
Ja, also was jetzt also diskutiert wird, das gab es natürlich gar nicht. Aber es gab schon Beschwerden von Bürgern, und die Bürger waren auch manchmal Journalisten, die meinten, dass in der Computerbedienung doch letztlich auch ein Instrument der Überwachung des Arbeitnehmers stecke. Ein Journalist schilderte seinen Fall auch und sagte, wir sitzen jetzt am Computer, wir schreiben unsere Artikel selbst, den Setzer gibt es gar nicht mehr, das geht auch gleich in die Setzmaschinen so. Und der Arbeitgeber könne ja jetzt nun durchaus auch jetzt feststellen anhand der Computer, wie oft ich meinen Artikel geändert habe, ob ich ihn flott runtergeschrieben habe oder ob ich Änderungen vorgenommen habe, ob ich mich verschrieben habe und so weiter und so weiter. Das Produkt sieht nachher fehlerlos aus, aber wie es dahin gekommen ist, das wird vielleicht oder wird durch den Computer offenbar. Und ich sehe darin, wenn das ausgewertet wird, eben ein unzulässiges Instrument der Mitarbeiterüberwachung. Dem sind wir auch nachgegangen und soweit ich mich erinnere, haben wir also nun versucht, darauf einzuwirken, dass der Computer eben nicht als Überwachungsinstrument der Mitarbeiter eingesetzt wird. Das haben wir in einem Bericht über den sogenannten nicht öffentlichen Bereich meiner Dienststelle haben wir das auch gebracht und mit der Aufforderung, eben sich danach zu richten.
Wenn Sie heute so sehen, was heute so die Themen eben auch sind, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, und auch verglichen mit damals, gibt es Themen, wo Sie sagen, dass es Sie eigentlich überrascht, dass dieses immer noch aktuell ist und dass es immer noch nicht gelöst ist?
Ja, das ist also natürlich eine schwierige Frage insoweit, dass sich ja alles fortentwickelt. Ich denke nur an den Sicherheitsbereich. Die Notwendigkeiten zu meiner Zeit waren andere als jetzt. Damals kannten wir keinen Terrorismus. Wir kannten auch die Bandenkriminalität. Das war nicht so eine Frage, die also jetzt die Polizei besonders beschäftigte. Also neue Kriminalitäten erfordern auch neue Fahndungs- und Fahndungselemente und die werden ja mit Hilfe der EDV ja, werden die ja nun auch dann begonnen. Es ist also, die Entwicklung geht weiter und die Datenverarbeitung wird eben auch anders. Das hatten wir damals gar nicht. Damals ging es eigentlich nur über Mittelspeicherung in der polizeilichen Erkenntnisdatei und Übermittlung daraus. Aber jetzt so Datenabgleiche, Schleierfahndung und was jetzt so doch in den Gesetzen zum Teil verankert ist, das gab es noch gar nicht damals oder wurde vielleicht in den Anfängen diskutiert, weil eben die Kriminalität das noch nicht so verlangte. Also insoweit bin ich immer wieder nicht überrascht, aber sehe ich doch, wie die Fahndungsinstrumente sich weiter vervollkommnen und dadurch natürlich auch immer mehr Datenschutzprobleme entstehen und die jetzt also gelöst werden müssen in den Gesetzen, aber auch in der praktischen Durchführung.
Wie ist es mit der Einstellung des Bürgers oder der Bürger zum Datenschutz? Wenn man das mal vergleicht, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, Volkszählungsurteil, man hat sich also sehr teilweise zumindest darüber aufgeregt oder ist auf die Straße dafür gegangen, dass man Leuten, die bei einem geklingelt haben oder Fragebögen eingegeben haben, dann angeben musste, wie viele Leute bei einem wohnen, wie weit der Arbeitsweg ist. Wenn man das so mit heute vergleicht, wo die zumindest die Jugendlichen und auch durchaus Ältere groß inzwischen ja auch ihre intimsten Informationen teilweise ja im Internet preisgeben, dort soziale Netzwerke gründen und Ähnliches. Sehen Sie da, dass sich das eher, diese Sensibilisierung sogar verschlechtert hat oder hat es sich nur verlagert?
Also die Sensibilisierung des Bürgers ist ja ein ganz wichtiges Moment für den Datenschutz. Ein Bürger, der uninteressiert ist oder nichts merkt oder sich gar keine Gedanken macht, ja, da ist also der macht sich auch keine Gedanken über den Datenschutz, der merkt es gar nicht. Und insoweit würde der Datenschutz häufig ins Leere laufen. Also der Datenschutz und der Datenschutzbeauftragte ist also ganz entscheidend auf die Mithilfe des Bürgers angewiesen. Und das war auch eine Maxime meiner Amtsführung von Anfang an, den Bürger sensibel zu machen für seine Daten, die Datenverarbeitung und so weiter. Vorher war ja kaum etwas in dieser Richtung vorhanden. Und deshalb habe ich auch im Anfang, und meine Mitarbeiter haben das auch getan, habe ich also versucht, eine große Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Also für unsere paar Leute, die wir damals hatten, sind wir eigentlich nahezu Abend für Abend ausgeschwärmt und haben Vorträge gehalten. Vor kritischen Bürgern, vor interessierten Bürgern und haben da wahrscheinlich auch doch gewisse Interessen auch geweckt. Es ist aber nicht so gewesen, dass man als Datenschutzbeauftragter in diesen Veranstaltungen dann so sein Sprüchlein gesagt hat und wurde Beifall geklatscht. Nein, diese Veranstaltungen waren häufig sehr mit kritischen Fragen auch begleitet, die dann also ganz, manchmal sehr kritisch, überkritisch wurden. Und für einen Verwaltungsbeamten wie mich war das also wirklich auch ein Novum, dass man richtig angegriffen wurde.
Man trifft ja immer wieder auf Bürger, auf Kunden, auf Patienten, die sich für ihren Datenschutz nicht interessieren. Darf man etwas für Bürger tun, obwohl die sich für ihr Datenschutzrecht so gar nicht interessieren, indem man zum Beispiel politisch etwas bewirkt oder etwas technisch bewirkt?
Unverlangt und ungebeten und ohne dass eine Beschwerde vorliegt, können wir in seinem speziellen Fall des Bürgers nicht tätig werden. Zum Beispiel im privaten Bereich ist das im Gesetz sogar vorgesehen. Da gibt es nur, wenigstens zu meiner Zeit, die sogenannte Anlassaufsicht. Das heißt, es muss also ein Anlass bestehen und dieser Anlass kann in einer Petition eines Bürgers bestehen. Mhm. Aber wir als Landesdatenschutzbeauftragte, aber auch als Aufsichtsbehörde, haben wir natürlich auch die Pflicht, oder es gehört zu unseren Amtspflichten, dass wir prüfen. Und wenn wir prüfen, tun wir ja was für den Bürger. Deshalb, meine erste Broschüre, die ich rausgegeben habe, stand Datenschutz, Dienst am Bürger. Dem Dienst taten wir eben verlangt oder unverlangt. Denn jede Prüfung, Datenschutz ist ja im Grunde genommen ein Bürgerrecht. Und letztlich ist also, wenn wir tätig werden, werden wir immer für den Bürger tätig, zu seinem Nutzen und Formen, wie wir hoffen. Oder wir sagen, also das musst du hinnehmen zum Beispiel. Also da wird der Bürger das schon hinnehmen müssen. Aber in seinem speziellen Fall werden wir natürlich nicht tätig, dass wir also jetzt unverlangt sagen, der Bürger X ist da, vielleicht habe ich gerade gehört, nicht, das ist kein Anlass für uns.
Das meine ich auch nicht, sondern ich meine, dürfen Datenschützer regulierend in eine Technikgestaltung eingreifen und sie tun was ihrer Meinung nach für den Bürger, obwohl es den Bürger nicht interessiert, obwohl es ihn relativ kalt lässt.
Ja, das muss der Datenschutzbeauftragte sogar und der Bürger eben, der uninteressierte Bürger, ja, das muss er hinnehmen, das ist eben eine der Wohltaten, die der Staat ihm angedeihen lässt. Ne?
Wo sehen Sie den Datenschutz in 20 Jahren oder in der Zukunft?
Ja. Ich weiß nicht, wie der Datenschutz jetzt der Globalisierung im Interesse des Bürgers begegnen will. Also, wenn ich bedenke, dass also in den USA jetzt also die Fluggastdaten gespeichert werden, dass die also an die Geheimdienste weitergegeben werden können, an die Geheimdienste befreundeter Nationen. Also ich weiß nicht, wie der Datenschutz noch auf Landesebene oder Bundesebene, wie der Datenschutz noch sichergestellt werden soll, wenn jetzt also letztlich die ganze Datenverarbeitung sich im internationalen, im globalisierten Rahmen abspielt. Da müsste es schon also einen Weltdatenschutzbeauftragten geben oder die nationalen Datenschutzbeauftragten müssten noch mehr zusammenarbeiten. Aber ich sehe jetzt die Grenzen des Datenschutzes bald erreicht aufgrund der Globalisierung. Ich weiß nicht, wie also, das wird sich ja nicht mehr im Lande abspielen jetzt hier was, sondern es wird so weit gehen, dass also letztlich meine Daten um den Erdball kreisen und missbraucht werden möglicherweise. Also ich sehe da eine große Schwierigkeit für einen wirksamen Datenschutz, so wie er jetzt betrieben wird.
Sehen Sie denn eine Chance, wenn Sie sagen, dass es wahrscheinlich in Zukunft noch schwieriger wird, seine Daten wieder einzufangen durch die Globalisierung, dass man als Bürger selber sich dagegen wehren kann?
Also es müsste immer wieder geprüft werden, ist nicht ein bewusster Datenverzicht auch angebracht? Nicht? Genauso wie ich auch meine, in den Gesetzen müsste auch ein Verfalldatum für die technologischen Vorschriften gemacht werden, weil die Technologie derart rasant sich also fortschreitet, das können Sie besser beurteilen als ich, dass also von Gesetzes wegen schon gesagt wird, so und nun prüft wieder, ist diese technologischen Dinge, die wir jetzt geregelt haben, sind die noch aktuell? Und das wäre also ein Zwang zu prüfen, jetzt das Gesetz zu novellieren. Und das finde ich, das wäre ein Punkt, der auch in Zukunft bei Gesetzen geprüft werden müsste.
So aus der Nachschau von heute sehen, gibt es Dinge, die Sie während Ihrer Amtszeit anders gemacht hätten im Nachhinein?
Ja, also Sie müssen bedenken, es gab den Datenschutzbeauftragten, er hatte einen Vertreter und er hatte zwei Sachbearbeiter, doch nachher drei. Und zum Schluss hatte die Datenschutzaufsichtsbehörde auch einen Referenten und einen Sachbearbeiter. Dann war aber Schluss. Und um eine zweite Schreibkraft musste ich also bis zum Letzten kämpfen. Das war also schlimm. Das war aber nicht der Innenminister, das war der Landtag. Also mit dieser Mannschaft, die also sich wirklich eingesetzt hat auch, da hätte man nicht viel anders machen können. Ne? Also zum Beispiel dieses Auditverfahren und dieses TÜV-Siegel, das finde ich ja ganz, ganz tolle Sache auch. Das hatten wir mal, also ich glaube, Herr Bäumler war schon bei mir damals, schon mal angedacht, dass man eigentlich sowas machen könnte, dass wir in gewissermaßen so ein TÜV-Stempel mal irgendwie den System mal aufdrücken kann, nicht? So angedacht, aber es war letztlich personalmäßig gar nicht zu schaffen, nicht?
Behandeln die unterschiedlichen Parteien Datenschutz auch unterschiedlich?
FDP war da jetzt ja, das weiß ich nicht.
So. Ist der Datenschutz in der CDU, ist die CDU auch eine Partei des Datenschutzes, kann man das so sagen?
Also ich habe ja, also die SPD hat sich ja für den Datenschutz stark gemacht, das muss ich sagen. Die Fraktion hat mich auch aufgefordert zu kommen und zu berichten und so weiter. Und ich habe in der SPD-Fraktion auch immer Leute gefunden, die also meinen Bericht gelesen haben und die auch im Landtag zur Stellung genommen haben. Und die waren also eigentlich sehr interessiert auch, also einzelne Abgeordnete, die dafür zuständig waren. Die FDP war sowieso interessiert dafür. Die SASSW war zu der Herr Mayer, der nun längst schon weg ist, der war auch interessiert, aus Gründen der Minderheit wahrscheinlich. CDU-Fraktion hat den Datenschutz eigentlich im Laufe der Zeit erst entdeckt. Da habe ich auch gesagt, also warum politisch schreibt man das nicht auf die Fahnen? Damit kann man auch punkten. In der Bevölkerung kommt einer, der den Datenschutz vertritt, gar nicht schlecht an. Also das, und ich meine, der Geißler, der jetzt Senator in Lübeck ist, der war der Datenschutzsprecher für die Fraktion, der war immer sehr interessiert und hat also auch die Berichte kritisch auch gelesen.
Heute ist kein großer Unterschied, wie die Parteien mit dem Datenschutz untergehen, ja. Bis auf die FDP, oder? Oder würden Sie sagen, heute gibt es eine verlässliche politische Basis für Datenschutz? Kann man das?
Ja, ich lese nun nicht mehr die Protokolle, Landtagsprotokolle. Ich kriege nur die Landtagszeitung noch. Und da steht eben immer so ein kleiner Einspalter drin, dass der Bericht gelesen ist. Also es ist ja mal ganz ernsthaft diskutiert worden und ich musste mich auch schon bereit machen, dass der Datenschutzbeauftragte seinen Bericht im Landtag selbst vorträgt. Das wurde ganz ernsthaft, auch von der CDU. Ich habe es ja damals Herrn Bäumler auch gesagt und Sie können es Herrn Weichert auch sagen, ich habe es Ihnen, glaube ich, auch mal gesagt. Und dass er dann auch gewissermaßen die Diskussion bestreitet. Dass einer sagt, ja, Herr Becker, das sehe ich aber anders. Da sozusagen die Polizei hat hier ein echtes Interesse daran, das zu machen. Das war also ganz ernsthaft diskutiert worden, wobei, gleich so, also sage ich Ihnen jetzt so unter C, nicht, dass ich mich so ein bisschen graute davor, nicht? Denn im Landtag im Plenum da zu stehen und eine Diskussion zu führen, das ist ja für so einen Laufbahnbeamten ja doch nicht so eine Sache, aber man hätte sich wahrscheinlich daran gewöhnt. Aber es wurde ganz ernsthaft diskutiert, dass der Datenschutzbeauftragte jetzt seinen Bericht selbst im Landtag vertritt. Also das Amt muss glaubhaft wahrgenommen werden, das war immer meine Rede. Und die Landesregierung hat ein größeres Problem, wenn es heißt, da haben sie aber einen angepassten Beamten reingesetzt und so weiter, nicht? Das ist also, das haben sie mit Absicht gemacht, damit bloß nicht ihnen passiert und so weiter. Also sage ich, das ist ein größeres Problem, als wenn die mal jetzt hier ihm mal der Pelz natürlich nicht gewaschen wird, nicht?
Regelmäßig neue und weitere Videos und Audiobeiträge finden Sie auf www.datenschutzgeschichte.de. Verantwortlich für diese Beiträge sind Martin Rost und Henrik Rasemann vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.